Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Katrin Michaelsen. Reicht es, mit dem Finger auf die italienischen Behörden zu zeigen, nach dem Flüchtlingsunglück vor der Küste Süditaliens, bei dem über 70 Menschen ums Leben kamen? Wir berichten darüber, wie das EU-Parlament über das Unglück und über die Seenotrettung auf dem Mittelmeer debattiert hat. Dann wollen wir wissen, worüber die sogenannten russischen Kriegskorrespondenten berichten, wenn sie sich von der Front in der Ukraine melden. Und es geht nach Bulgarien. Gehört ein Sowjetdenkmal zum historischen Gedächtnis oder kann das weg? In der Hauptstadt Sofia wird über diese Frage erbittert gestritten. Haben die Polizei, die Küstenwache und die Regierung in Italien alles Notwendige getan? Das schwere Flüchtlingsunglück vor der Küste Kalabriens Ende Februar mit mehr als 70 Toten wirft noch viele Fragen auf und sorgt für Irritationen und für Proteste. So gingen am vergangenen Wochenende in Kalabrien mehrere tausend Menschen auf die Straße und verlangten mehr Solidarität von der Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Aber nicht nur in Italien läuft die Aufarbeitung des Unglücks, sie hat auch das Europaparlament in Straßburg erreicht. Die Debatte lief gestern am Mittwoch und unser Korrespondent Peter Kapern hat den Abgeordneten zugehört.
Eine Stunde Empörung im Europaparlament. Empörung über den Tod von mehr als 70 Menschen, die ertranken, als ihr Boot vor dem kalabrischen Steccato di Cutro in hohem Seegang kenterte. Und es zeigte sich, die Empörung hat viele Schattierungen.
Le naufrage du bateau près de Crotone en Italie nous choque.
Schockierend sei das Bootsunglück, sagte die französische Liberale Fabienne Keller, weil die italienischen Behörden von dem Flüchtlingsboot gewusst, aber nichts unternommen haben. Das sieht auch Juan Fernando López Aguilar so. Die italienische Regierung habe einfach weggeschaut.
La consecuencia es que no intervino la Guardia Costera, no intervinieron ni respondieron las autoridades italianas.
Und deshalb hätten italienische Behörden nichts unternommen, so der spanische Sozialdemokrat von den Kanarischen Inseln. Das ruft Alessandra Mussolini auf den Plan. Früher Faschistin, heute Christdemokratin von der Forza Italia, die Teil dieser Regierung ist.
Non buttiamo veleno addosso ad uno Stato membro che deve essere aiutato da tutti, perché noi siamo l'Europa.
Man solle bloß kein Gift verspritzen gegen ein Mitgliedsland, das eigentlich von allen anderen in Europa unterstützt werden müsste, giftete die Enkelin des Duce. Erik Marquardt, der deutsche Grüne, beschreibt, dass regelmäßig Hilferufe von Flüchtlingsbooten ignoriert werden.
Am Samstag zum Beispiel, morgens um 2 Uhr, 2:30 rufen Menschen schreiend an, weil sie untergehen, rufen Menschen schreiend an und finden niemanden, der ihnen Hilfe schickt. Über 30 Stunden wird keine Hilfe geschickt in internationalen Gewässern.
Der Belgier Tom van den Driessche meldet sich zu Wort, Abgeordneter des rassistischen Vlaams Belang. Selbst auf geheuchelte Bekundungen des Entsetzens, wie sie von manchem rechtsextremen Abgeordneten zu hören sind, verzichtet er. Er klingt so gar nicht erschüttert über den Tod von 70 Migranten.
Einmal in Europa kann man immers genieten van de sociale zekerheid, onze voorouders opgebouwd hebben en onze belastingbetalers financieren.
Wenn Flüchtlinge einmal hier ankommen, dann wollen die sowieso nur in unser Sozialsystem, das von unseren Vorfahren aufgebaut wurde und von unseren Steuerzahlern finanziert wird, sagt van den Driessche. So wenig subtil wird im Europaparlament dann doch selten gehetzt. Auftritt Tineke Strick.
The Mediterranean Sea is the deadliest migration route in the world.
Das Mittelmeer sei die tödlichste Flüchtlingsroute der Welt, aber nicht durch Naturgewalt, sondern weil Menschen es so wollen, sagt die Abgeordnete der holländischen Grünen. Die Ursache dafür sei die politische Entscheidung, die Verpflichtung zur Rettung von Schiffbrüchigen zu ignorieren, die Verantwortung stattdessen der libyschen Küstenwache zuzuschieben und die Rettungsarbeit von NGOs zu behindern.
Obstruct the work of NGOs saving lives.
Das allerdings sieht Bernhard Zimniok ganz anders.
Daran seid ihr schuld,
sagt der AfD-Mann, schiebt seinen Arm zwischen den Mikrofonen des Rednerpults hindurch und lässt seinen ausgestreckten Zeigefinger über alle Abgeordneten wandern, die links der Mitte im Plenarsaal sitzen. Und so sieht das auch Jörg Meuthen, der ehemalige AfD-Chef, der längst kein Fraktionskollege Zimniocks mehr ist, aber immer noch ein Bruder im Geiste.
Jene Aktivisten, die sich im Mittelmeer als Retter auftun, tragen genauso wie die ganzen skrupellosen Schlepper und die ganze rot-grüne Masseneinwanderungslobby aktiv dazu bei, dass verzweifelte Menschen überhaupt erst versuchen, illegal nach Europa zu gelangen.
Mit dieser Parole will ihn Karen Melchior dann aber doch nicht so einfach davonkommen lassen.
Do you have evidence for your claim that rescue at sea encourages people to travel across the Mediterranean?
Ob er denn einen Beleg dafür habe, dass die Existenz von Seenotrettung Menschen dazu bringe, sich auf die Flucht zu begeben, das will die dänische Liberale von Meuthen wissen. Nein, einen Beleg hat er nicht. Und Meuthen glaubt auch keinen zu benötigen. Das sei doch klar, sagt er. Wirklich klar hingegen ist das internationale Recht, woran die irische Abgeordnete Grace O'Sullivan erinnert.
Saving lives at sea is a duty. And Europe is failing to uphold that duty.
Lebensrettung auf See sei eine Pflicht, sagt sie, und Europa komme dieser Pflicht nicht nach. Es war das fünfte Mal, dass im Europaparlament über das Massensterben von Flüchtlingen debattiert wurde. Neue Argumente gab es nicht. Und auch das Bedauern darüber, dass die EU zu keiner gemeinsamen Migrationspolitik findet, war altbekannt.
Peter Kapern über Facetten der Empörung und die Debatte im EU-Parlament über die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Sie sind nahe der Front mit kugelsicherer Weste und mit Mikrofon, die sogenannten Kriegskorrespondenten. Seit über einem Jahr begleiten sie die russischen Truppen und Kämpfer in der Ukraine. Und mit ihren Berichten aus dem Krieg erreichen sie über die sozialen Medien Millionen und sind damit in Russland zu einer immer wichtigeren Stimme geworden. Aber was ist das für eine Kriegsberichterstattung? Was ist das für eine Kriegsrealität, die Sie zeigen? Und welchen Einfluss haben die Berichte von der Front auf die Machthaber im fernen Kreml in Moskau? Friedrich Rother ist für Europa heute diesen Fragen nachgegangen.
40% Artyomovska находится под контролем бойцов частной военной компании Wagner.
Anfang März. Jewgeni Badubny meldet sich auf seinem Telegram-Kanal aus der Stadt Artyomovsk, der sowjetische Name für Bachmut. Badubny berichtet, dass knapp die Hälfte der Stadt unter Kontrolle der Wagner-Söldner sei. Dann läuft er, mit Helm, Schutzweste und einer russischen Flagge auf der Brust, durch Bachmut, vorbei an zerstörten Häusern, im Hintergrund Gefechtslärm. Das ist der nordöstliche Teil von Bachmut. Einige hundert Meter von hier ist der Feind. Aktuell versuchen unsere Kämpfer, sich langsam in der Stadt festzubeißen. Unzählige solcher Frontvideos sind in den letzten Monaten von Padubny und anderen sogenannten Kriegskorrespondenten auf Telegram-Kanälen veröffentlicht worden. Viele dieser Videos und Berichte werden hunderttausendfach angeschaut. Mehrere Kanäle haben rund 1 Million Follower. Sie tragen Namen wie Ribar, War Gonzo, Slutkov Plus oder Operation Z. In Russland ist dadurch ein neues Berichterstattungsgenre entstanden. Echtzeitjournalismus von der Front, gemischt mit Propaganda. Nach Einschätzung von Beobachtern ist das effektiv, weil sie die Kreml-Sicht weiter verbreiten und den Krieg nicht in Frage stellen. Andrei Perzew arbeitet als Journalist für das unabhängige Exilmedium Medusa. Er hat viel zu den Kriegskorrespondenten und ihren Themenbereichen recherchiert. Sie berichten über bestimmte Erfolge oder das, was sie für Erfolge der russischen Armee halten. Sie posten selbst gedrehte Videos, beschäftigen sich aber auch mit philosophischen Themen. Sie beschimpfen die Ukraine, sie schreiben auch über die Taktik der russischen Armee. Sie verbreiten viele verschiedene Informationen, bis hin zur Werbung. Geworben wird für Produkte wie kabellose Kopfhörer oder dafür, sich der Söldnergruppe Wagner anzuschließen. Die bekanntesten Kriegskorrespondenten sind im Auftrag staatlicher oder kremlnaher Medien unterwegs, teilweise schon jahrelang. Einem breiten Publikum in Russland sind sie erst nach der Invasion bekannt geworden. Meistens begleiten die Kriegskorrespondenten russische Soldaten oder Wagner-Söldner. Sie berichten über Kämpfe, Verluste der Ukrainer und auch eigene Todesopfer, aber nicht als unabhängige Journalisten, sondern mit kremlfreundlichem, nationalistischem Unterton. Ein Video des Korrespondenten Alexander Kotz. Es soll zeigen, wie russische Soldaten ein zerschossenes Haus bei Wuhleda in der Ostukraine verteidigen. Aus dem Gebäude gegenüber lodern Flammen, etwas explodiert, Schüsse fallen. Untertitel: Krieg wie er ist, wir oder die. Die Kriegskorrespondenten mit ihren hunderttausenden Social-Media-Followern sind zu einer festen Größe in der russischen Medienlandschaft geworden. An wen richten sich ihre Berichte? Andrei Perzev. Es gibt die Ultrapatrioten, die alles lesen und anschauen, die gerne Kritik an der Ukraine hören, selbst wenn die Geschichten noch so grotesk sind, und Soldaten gerne kämpfen sehen. Die Arbeit der Korrespondenten verfolgen aber auch die, die Informationen von der Front wollen, die nicht nur Propaganda sind und die nicht vom Verteidigungsministerium kommen. Denn das spricht fast nie über eigene Verluste. Das machen dann die Kriegskorrespondenten. Sie kommentieren die russischen Niederlagen im Gebiet Kiew und Kharkiv. Sie kritisieren das Verteidigungsministerium, Entscheidungen der Generäle, fordern mehr Härte. Sie äußern Kritik, die in Russland und im Staatsfernsehen lange undenkbar war, und verteidigen oft Präsident Putin, etwa der Korrespondent Padubny, bei der Mobilisierung im letzten Herbst, die durch Misserfolge der eigenen Armee notwendig wurde. Die militärisch-politische Führung des Landes hat alles dafür getan, damit eine Mobilmachung nicht nötig wird. Aber die Feinde Russlands haben uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Bei Präsident Putin kam das wohl gut an. Er empfing die Korrespondenten mehrmals. Es heißt, er vertraue ihren Informationen. Vor einigen Wochen sagte Putin, dass ukrainische Nationalisten ukrainische Soldaten erschießen würden, die sich von der Front zurückziehen wollen. Das hätten ihm seine Jungs erzählt. Unabhängige Quellen dazu gibt es nicht. Dennoch ist der Kreml bestrebt, die Korrespondenten nicht zu einem Machtfaktor werden zu lassen, sondern sie einzubinden, um Kontrolle ausüben zu können. Putin hat einen von ihnen in den russischen Menschenrechtsrat berufen. Auch im Staatsfernsehen tauchen sie jetzt regelmäßig auf und dürfen Kritik üben. Zudem soll staatliches Geld geflossen sein für positivere Berichterstattung. Unklar ist, wie viel Einfluss die Kriegskorrespondenten auf Putin ausüben. Es gibt Einschätzungen, dass er deren Berichte nutzt, um sich ein realistischeres Bild vom Krieg zu machen, als es das Verteidigungsministerium zeichnet. Andererseits sind von den Korrespondenten kritisierte Generäle immer noch im Amt und aktiv am Krieg beteiligt. Andrei Perzev sieht keinen allzu großen Einfluss auf Putin. Zu sagen, dass sie irgendein Gewicht im politischen System hätten, dass sie Entscheidungen treffen, das ist nicht so. Die Korrespondenten gehören einfach zum Krieg. Sie gehören zur Propaganda.
Über die Arbeit der sogenannten russischen Kriegskorrespondenten berichtete Frederik Rother. Seinen Beitrag und auch alle anderen Beiträge und Interviews von Europa heute können Sie in der DLF-Audiothek hören. Der Umgang mit Russland polarisiert die bulgarische Gesellschaft. An dem Streit darüber ist schon eine Regierung zerbrochen. Und auch jetzt, kurz vor der nächsten Parlamentswahl, der 5. innerhalb von nur 2 Jahren, kommt dieser Streit wieder hoch. Auslöser ist ein großes Denkmal der sowjetischen Armee mitten in der Hauptstadt Sofia. Der Gemeinderat hat entschieden, das Denkmal soll weg. Der Protest dagegen ist laut, wie Silke Hane berichtet.
Faschisten, Rücktritt, Verräter. Das rufen Demonstranten vor dem Rathaus der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Der Protest richtet sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats der Stadt. Der hatte sich dafür ausgesprochen, das Denkmal der sowjetischen Armee im Stadtzentrum abzubauen. Der Beschluss ist wirkungslos, das Denkmal gehört der Republik. Doch die Emotionen kochen hoch. Klotzige Stelen, darauf Statuen, die im sozialistischen Stil glückliche Kleinkinder Waffen und Fahnen in die Höhe recken. So sieht das Denkmal aus. Es sollte die Bulgaren nach dem Zweiten Weltkrieg daran erinnern, dass die Sowjetunion sie 1944 vom Faschismus befreit hatte. Doch um solche Denkmäler herrscht in Bulgarien schon lange Streit. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat ihn neu entfacht. Einige Politiker, wie der Stadtrat Carlos Contrera von der Partei Patrioten für Sofia, sehen darin ein Symbol russischer Fremdherrschaft. Das Denkmal muss entfernt werden, da ein Nationalstaat auf keinen Fall ein Denkmal einer ausländischen Armee tolerieren darf. Protest kommt hingegen von der Sozialistischen Partei, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus der Kommunistischen Partei hervorgegangen ist. Sie hat die Demonstration vor dem Rathaus mitorganisiert. Für den Sozialisten Alexander Simov wäre eine mögliche Demontage des Denkmals geschichtsvergessen. Stellen wir uns denen entgegen, die versuchen, das historische Gedächtnis zu verzerren, diesen Vaterlandsverrätern dort im Gemeinderat, die nur zerstören können und nichts für dieses Land getan haben. Deshalb fordere ich euch auf, dass wir hier alle gemeinsam sagen: Rücktritt. Rücktritt für diejenigen, die unsere Geschichte verhöhnen. Rücktritt für diejenigen, die den Faschismus wieder auferwecken wollen. Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. Auch ultranationalistische Kräfte sind für das Denkmal. Parteien der rechten Mitte hingegen engagieren sich für den Abriss. Die Bevölkerung ist gespalten. Zwischen den Stühlen sitzt die Übergangsregierung des Landes. Die könnte über das staatliche Eigentum entscheiden, will aber nicht. Denn es herrscht Wahlkampf in Bulgarien. Am 2. April wird gewählt. Interimspremier Galabdonjew mahnt zur Besonnenheit. Die Politiker sollten in diesem Moment mitten im Wahlkampf die Menschen nicht gegeneinander aufbringen, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchen. Die Politiker sollten dieses Thema bis nach der Wahl ruhen lassen. Denn der Streit um das sowjetische Denkmal rührt an einer heiklen Frage: Wie hält Bulgarien es mit Russland? Die seit 2 Jahren dauernde Regierungskrise hat eine eindeutige Positionierung des EU- und NATO-Mitglieds bisher verhindert. Die Stimmung in der Gesellschaft indes heizt sich immer mehr auf. Ein Anzeichen dafür ist auch, dass eines im Denkmalstreit von Sofia gar nicht thematisiert wird: dass in der Sowjetarmee auch Ukrainer kämpften.
Warum in Sofia so heftig über ein Sowjetdenkmal gestritten wird, Silke Hane berichtete darüber. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Ihre Katrin Michaelsen.